Hartgecheckt. Hartgecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, bei Hartgecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion rund um die Star Bulls Rosenheim. Wir gehen wieder auf Sendung. Die 42. Folge wird aufgezeichnet am Montag, 30. September. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite mein Redakteurskollege von der OVB Sportredaktion, Marinus Obermeier. Servus, Marinus.
Servus.
In dieser 42. Folge dreht sich alles um das vergangene Wochenende mit der 3:5 Derby-Niederlage der Star Bulls in Landshut und dem ersten Heimsieg der Saison, das 3:2 über Krimmitschau. Wir schauen nach vorne auf die erste englische Woche, die den Star Bulls bevorsteht, und wir haben einen hochinteressanten Gesprächsgast. Es ist der neue Geschäftsführer der Star Bulls, Christoph Sandner. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Christoph.
Thomas, servus. Marino, servus. Freue mich auch.
Christoph, bei unseren Gästen, da ist es so Tradition für die, die erstmals da sind, dass sie sich kurz einmal in 3-4 Sätzen vorstellen, und wir freuen uns, was du uns da zu bieten hast.
Ja, ich bin 53 Jahre alt, bin geboren in Landsberg am Lech. Dort aufgewachsen, habe eine glückliche Kindheit verbracht und bin dann mit 3 Jahren noch zum Eishockeysport gekommen. Mein Vater war ehemaliger Spieler und das war dann naheliegend, dass ich dann natürlich bald meine die Schlittschuhe unter die Füße habe, und das war eine schöne Zeit, habe dann meine Jugend verbracht, habe dann meine erste Profistation nach Landsberg, als ich den Nachwuchs noch gespielt habe, oder beziehungsweise dann in der ersten Mannschaft 3 Jahre. In der zweiten Liga war meine erste Profistation, dann waren die Kölner Haie. Und bin praktisch so in meine Profikarriere gestartet, bin glücklich verheiratet mit einer wunderbaren Frau, 13-jährige Tochter haben wir. Das ist ein wunderbarer Abschnitt im Leben gewesen, und das ist das Wichtigste neben meinen Eltern, die mich immer unterstützt haben. Und nach der Karriere habe ich in den darauffolgenden 5 Jahren war ich in verschiedensten Positionen, hauptsächlich in der Sportvermarktung tätig, und habe dann 2011 bei den Thomas Sauber Ice Tigers in Nürnberg angefangen, war in den ersten Jahren, in den ersten 1,5 Jahren bei der Firma Thomas Sauber verantwortlich für Sportsponsoring und bin dann im Anschluss in die Geschäftsführung gegangen der Ice Tigers. In den letzten Jahren war ich in Schwenningen als Geschäftsführer tätig und ja, bin jetzt in Rosenheim und freue mich, dass ich da bin.
Wir freuen uns, dass du bei uns bist, und im zweiten und dritten Drittel von Hart gecheckt geht es dann um diese sportliche Karriere, die sehr interessante Stationen gehabt hat, und natürlich auch um deine Ambitionen in Rosenheim, und wir versprechen, dass wir im zweiten und dritten Drittel weiter Gas geben. Und in unserem ersten Drittel, ja, da wird wieder nachgekattelt und wir müssen zurückschauen. Bei einem Sieg hätten wir gesagt, wir dürfen gerne zurückschauen, aber wir müssen zurückschauen auf die 3:5 Niederlage im Derby gegen den EV Landshut. Können natürlich aber auch den ersten Heimsieg der Saison vermelden gegen die Eispiraten Krimmitschau. Starten wir mit dem Derby in Landshut. Marinus, wir zwei waren live im Stadion. Marco Alexic von der OVB Sportredaktion war auch noch da, also fast komplett vertreten. Wie hast denn du das Derby miterlebt?
Ja, war natürlich hochinteressant, war viel Emotionen drin, viel Härte drin, das, was man sich als Fan natürlich auch von der Mannschaft wünscht, dass sie kämpft, dass sie alles gibt. Am Ende leider nicht gereicht, ich denke, wir wissen alle warum. Hoffen wir mal, dass es in Zukunft dann besser wird in den Derbys.
Es waren gleich 2 Faustkämpfe auch mit dabei in dem Spiel. Das ist so ein bisschen das Zuckerl, oder was so ein Derby dann auch ausmacht.
Definitiv. Ich meine, der Marinus hat es gerade gesagt, man hat von Anfang an gespürt, dass da ein Zug drin war und dass die Jungs wollten und dass es eine Derby-Stimmung war. Ich war selber drüben, war mein erstes Auswärtsspiel jetzt. Mir hat das gefallen, wie die Mannschaft agiert hat von Anfang an. Die waren wirklich dabei. Sie haben waren direkt im Spiel und haben die nötige Aggressivität auch gehabt, und die man vielleicht auch die Spiele davor ab und zu mal phasenweise vermisst hat. Mhm. Und ja, das sind die positiven Eindrücke, die man mitnimmt. Und wie du sagst, die Faustkämpfe, die gehören dazu. Das macht Eishockey aus und in so einem Derby nicht unnormal. Mhm.
Warst du in deiner aktiven Karriere einer, der mal austeilt hat?
Eher weniger. Da waren andere verantwortlich. Sicherlich gibt es einmal Situationen im Spiel, wo die was gewaltig nervt, und dann musst du halt vielleicht einmal austeilen, aber ich war doch eher der Ruhigere. Hm.
Du warst in Köln, du hast das ja angesprochen als Spieler. Da gibt es Köln gegen Düsseldorf. Wie ordnest du Rosenheim-Landshut ein?
Ja, ähnlich, mit Sicherheit. Ich meine, das ist ein Derby ist ein Derby, und ob das jetzt in Nordrhein-Westfalen, Köln-Düsseldorf ist oder Rosenheim-Landshut. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht groß, und das hat man gespürt. Und da gehen die Spieler oder als Spieler geht man da schon ganz anders rein und das und auch für die Fans ist das eine tolle Sache. Und wie gesagt, auch zu meiner Zeit, klar, Düsseldorf-Köln, das war absolute Highlight-Games und so ist es auch, wenn Rosenheim gegen Landshut spielt.
Wenn wir mal Düsseldorf-Köln wegnehmen, welche Spiele waren es bei dir damals, die so ganz besonders waren?
Ja gut, ich meine, wenn man zurückblickt, sind es immer sicherlich, gibt es das ein oder andere besondere Spiel oder was dir hängen bleibt, auch, kann auch im Nachwuchs sein oder auch im Profibereich. Besonderes Spiel war vielleicht das Eröffnungsspiel, das erste DEL-Spiel, Augsburg gegen München. Ich war damals in München und wir haben das Eröffnungsspiel in Augsburg gehabt. Bobby Hall hat Bulli eingeschmissen, konnte in dem Spiel zwei Tore schießen. Sowas bleibt dann hängen. Das ist ein ganz besonderes Spiel.
Das erste Spiel, das in der deutschen Eishockey-Liga, also wird es von Bundesliga auf deutsche Eishockey-Liga rübergewechselt ist. Gell?
Absolut, absolut. War auch medial ziemlich gut auch aufgesetzt. Ich glaube, sicherlich auch in öffentlich-rechtlichen Sendern haben wir damals noch mehr Präsenz gehabt und wie gesagt, das war ein besonderes Spiel. Ja. Da erinnern wir sich gern und blickt man gern zurück. Und da gibt es vielleicht das ein oder andere, was weniger schön war, wenn es dann im Finale gegen Düsseldorf, weil wir gerade darüber gesprochen haben, Düsseldorf-Köln, Derby und wir waren 93 im Finale damals in Düsseldorf und dann im fünften Spiel, damals gab es noch Best of Five, nicht Best of Seven. Und dann, wenn du den Overtime verlierst, das ist schon hart, das ist bitter.
Das ist hart.
Aber das gehört dazu. Das gehört auch genauso dazu wie Siege oder positive Spiele.
Ja, dazu gehören natürlich auch Niederlagen im Derby, im Landshut. Thomas, kommen wir zum Spiel zurück. Wieso hat es denn nicht für 3 Punkte gereicht am Ende?
Ja, man muss immer wieder ein bisschen auf die Special Teams zurückkommen, die, glaube ich, in so einem Spiel, wo beide Mannschaften auf Augenhöhe sind, entscheiden. Es hat so gut angefangen mit dem 1:0 und dann kriegst du eigentlich in Überzahl ein Gegentor. Das sowas darf in so einem Spiel nicht passieren, das sind diese Kleinigkeiten. Und da fehlt es noch ein bisschen bei der Rosenheimer Mannschaft, hat man glaube ich auch in so einem Spiel wie gegen Regensburg gesehen und das hat sich gegen Landshut ein bisschen fortgesetzt. Der Kampf war brutal, der Kampf war da. Ich glaube, dass das jetzt seit der Rückkehr in der DEL2 das Derby war, wo die Rosenheimer Mannschaft am bereitesten war. Das hat man gemerkt, das ist rübergekommen, aber eben die kleinen Dinge. Und hat man dann auch gesehen, man hat dann diese 5-3 Überzahl gehabt. Da muss man dann das 3-3 eigentlich machen. Und man hat es nicht gemacht. Und so läuft das Spiel dann dahin. Ich hätte mir gewünscht, dass man da so ein bisschen vorgegangen ist, wie dann das 4-3 gefallen ist durch den Norman Hauner. Das war dann ein schneller Pass, das war ein One-Timer im Abschluss, der Torwart hat nicht mehr rüberkommen können. Und das hat man da bei dem 5-3 ein bisschen vermisst. Vielleicht hat man ein paar zu verkopft, vielleicht hat man sich zu viel Gedanken gemacht in der Situation. Aber da braucht es dann auch wieder die Unterschiedsspieler und die waren dann da vielleicht auch nicht da. Aber gut, es gibt ja nur 3 Chancen, es besser zu machen.
Ja, wenn man das letzte Oberligaspiel mit einbezieht, war es die 6. Niederlage gegen Landshut in Folge. Christoph, wieso ist denn das so, dass gegen einen Gegner einfach überhaupt nicht funktioniert?
Gut, ich meine, ich kann jetzt die Spiele davor, dem letzten Jahr kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht da war. Ich habe es bloß gehört, dass man eben verloren hat und mein, sowas gibt es im Profisport. Ich glaube, das ist jetzt nicht unnormal. Und man kämpft darum, dass man die Serie wieder zurückholt oder dass man dann auch mal eine Serie startet oder zumindest einmal ein Spiel gewinnt. Wie es der Thomas gerade gesagt hat, war man nah dran am Freitag. Vielleicht hätte man da nochmal vielleicht ganz kurz von meiner Sicht aus, ich glaube, wir haben genügend Möglichkeiten auch gehabt, dass man schon vor dem 5-3, vor den Überzahlsituationen vielleicht das Spiel auf seine Seite zieht. Also wie gesagt, wir waren eng nah dran. Ich meine, dass es in Überzahl nicht geklappt hat, das haben wir alle gesehen, dass dann bei unserer Überzahlquote auch noch Potenzial nach oben ist, das wissen wir. Aber wie gesagt, ich glaube, man hat da auch Möglichkeiten gehabt, davor schon das zu entscheiden. Und ich bin aber der festen Überzeugung, wenn sie ähnlich engagiert an die Sache rangehen wie am Freitag, dass wir dann bald den ersten Sieg gegen Landshut einmal einfahren werden.
Aber nur mal, jetzt waren es 6 Niederlagen. Hast du in deiner Karriere mal so einen Gegner gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, da fahre ich jetzt gar nicht hin, weil da klappt es überhaupt nicht?
Ja, ich meine, ich kann mich jetzt nicht an 6 Niederlagen hintereinander saisonübergreifend erinnern, aber es mag sicherlich vielleicht einmal passiert sein. Ja, gibt's schon. Du hast einfach Mannschaften, die liegen dir nicht so, und das gibt's definitiv, hundertprozentig. Also ich glaube, das ist jetzt kein Einzelbeispiel, dass man mal 6 Spiele hintereinander verloren hat, gerade bei der Anzahl an Spielen, die man ja oftmals hat. Und ja, aber wir werden es ändern.
Man kann es besser machen.
Ja, Thema Powerplay, du hast das auch schon angesprochen. Was kann man denn in diesen Situationen jetzt anders machen? Oder braucht man einfach Geduld und muss abwarten?
Powerplay ist natürlich sehr viel Selbstvertrauen, das muss man auch sehen. Also ich glaube, dass die Spieler alle in der Lage sind da unten, und wir haben quasi Einzelspieler, dass die vernünftiges Überzahl spielen können und Tore schießen können. Zum Überzahl gehört viel Vertrauen, und ich glaube, da muss einmal der Knoten platzen, du musst einmal 1-2 Tore schießen. Dann geht es vielleicht auch in die andere Richtung. Und wie gesagt, das ist ja kein Einzelbeispiel. Ich glaube, andere Clubs, die haben vielleicht auch mal in der Saison Probleme bei Überzahl. Dann geht's, das ist ein Auf und Ab. Und man muss halt hart dran arbeiten, an sich glauben vor allem. Und ja, vielleicht gehört auch das nötige Glück einmal dazu, dass einer reinrutscht und dann die entscheidenden Spieler dadurch auch wieder Selbstvertrauen gewinnen.
Marinus, am Sonntag war dann ein Powerplay-Tor, hat den Sieg gegen Grimmitschau geebnet. Ist das vielleicht so der Moment, wo man sagt, Mensch, jetzt funktioniert es dann langsam wieder?
Naja, danach hat es ja wieder nicht funktioniert. Leider, es war in dem Moment kein typisches Powerplay-Tor, meiner Meinung nach. Der Norman Hauner, der das Tor gemacht hat, hatte viel Zeit. Das ist wahrscheinlich so... da war das Powerplay der Grund für, aber es war jetzt kein One-Timer oder sonst was, sondern es war einfach nur Querpass. Und er hat dann geschossen, ich glaube, er war sogar abfischt. Oder der Laub ist auf jeden Fall durchs Sichtfeld gefahren. Aber man hat ja danach gesehen, es funktioniert einmal, aber dann auch nimmer. Sie hatten da danach wieder Chancen im Powerplay. Und mir fehlt einfach so ein bisschen die nötige Präzision und die Schärfe in den Pässen meistens. Vor allem die Querpässe auf den Norman Hauner oder auf den Ville Järveläinen, die kommen oft so, dass sie eben nicht den One-Timer nehmen können. Vor allem beim Ville Järveläinen merkt man es immer wieder, dass er da sich nochmal neu postieren muss und nicht sofort den One-Timer nehmen kann. Und das sind Sachen, klar, da fehlt das Selbstvertrauen, das ist logisch, aber das sind auch Konzentrationsdinge, meiner Meinung nach, weil Pässe spielen, dass sie so kommen, dass man sie direkt nehmen kann, das sollte jeder in der zweiten Liga können.
Gegner spielt natürlich auch immer mit, wie er steht, wie er rauskommt. Aber genau, Ville Järveläinen hat natürlich auch die kürzere Reichweite, und der muss dann manchmal schon ein bisschen nach hinten greifen, dass er den Pass wieder da fängt. Aber ja, schauen wir mal.
Vielleicht, wenn ich ganz kurz dazu noch was sagen darf. Also, ich meine, was ich trotzdem positiv finde, wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Spiele gesehen jetzt bisher, aber wir haben zum Beispiel, wir kommen gut ins Drittel rein, das darfst du jetzt auch nicht unterschätzen. Ich habe oft schon Mannschaften erlebt, und das ist mir auch schon selber so gegangen, dass du einfach ums Verrecken gar nicht einmal reinkommst in der Aufstellung, du kommst nicht ins Drittel rein. Und da muss man wiederum sagen, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, auch in Landshut, wo wirklich eine Drucksituation war, bei einer kleineren Eisfläche, die schon fast NHL-Format hat, das hat man gemerkt, dass dann natürlich auch alles enger ist, aber wir sind gut reingekommen, das fand ich eigentlich schon positiv, dass du erst einmal in der Aufstellung kommst und nicht eben 3, 4, 5, 6 Versuche brauchst.
Absolut.
Das ist sicherlich was, wo ich sage, ja, das ist schon mal ganz gut, und aber innen drin, ja, wie wir es gesagt haben, Selbstvertrauen, schnellere Pässe, bessere One-Timer, aber auch vom Tor härter arbeiten, auch den Torhüter noch mehr die Sicht nehmen, das ist was mir aufgefallen ist. Ja, aber dann glaube ich, bin ich positiv, dass sie es schaffen werden. Sie müssen es halt trainieren, viel trainieren.
Ist es, weil Gerhard Ringsburg hat ja ein Powerplay-Tor gegen Rosenheim gemacht, und der Spieler, der Marvin Schmidt war es, der abgefälscht hat, der ist jetzt nicht direkt beim Torwart gestanden, sondern 2, 3 Schritte davor. Ist es vielleicht besser, dass man dann ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit hat, um den Schläger so zu positionieren? Oder
grundsätzlich, muss man direkt beim Torwart stehen? Grundsätzlich sage ich mir, glaube ich, hat sich da nichts geändert gegenüber vor 20 Jahren und jetzt, dass du schon den Torwart die Sicht nehmen sollst. Aber was du ansprichst, das ist was sich sicherlich die letzten Jahre ja gewaltig geändert hat. Also gerade zu meiner Zeit, da hast du einen schweren Holzschläger in der Hand gehabt, da hast du kaum Spieler gehabt, die den Schläger zum Abfälschen genutzt haben. Das ist ja heutzutage schon fast automatisch praktisch, man trainiert es auch viel mehr. Wir haben das ja früher gar nicht trainiert, ganz selten. Du hast trainiert, dass du dir von Torwart stellst und es kommt der Schuss von außen, aber dass du wirklich aktiv, bewusst versucht hast, mit dem Schläger die Scheiben abzulenken, ja, du hast das ein bisschen trainiert, aber sicherlich nicht in dem Umfang, wie man das seit Jahren jetzt macht. Kommt vielleicht das Material auch dazu, die Schläger sind leichter. Ja. Und das ist sicherlich ein Faktor und das wird man immer wieder mal sehen, was du aussprichst, dass der neben dem Torhüter gestanden ist und abgefischt hat, aber ja, ich darf mich jetzt nicht darauf verlassen, sagen wir es mal so. Ja. Am besten hast du vielleicht zwei davor, einer steht vor dem Torwart und der andere fischt ihn ab. Aber gut, das ist ja das Thema. Ich spiele entweder direkt, versuche den Direktschuss zu nehmen, versuche ich aus allen Lagen abzufeuern und habe ein, zwei Mann vor dem Tor. Das ist natürlich auch mal so eine Sache, wie man spielen möchte.
Kommt immer auf die Spielertypen
drauf. Kommt auf die Spielertypen drauf, wo auf den Trainer, was für ein System. Vielleicht auch, wenn man klassisch hast, der meistens zwei Powerplay-Reihen und die eine spielt es vielleicht so und die andere so.
Ja, nach 12 Minuten haben die Star Wars gestern am Sonntag 3-0 geführt. Danach haben sie sich so ein bisschen zurückgelehnt. Thomas, ist da die Puste ausgegangen oder was war los?
Das darf eigentlich nicht sein. Wir haben einen 6. Spieltag. Und wir haben noch keine englische Woche. Natürlich, Jari hat es angesprochen in der Pressekonferenz, das Spiel am Freitag in Landshut war extrem intensiv, auch für den Kopf fordernd. Und vielleicht hat man, glaube ich, ein bisschen mit der 3-0-Führung und mit dem Bewusstsein, dass Grimmitschauer ja davor 2x7 Stück gekriegt hat, gedacht, okay, das läuft eigentlich, aber die Puste darf nicht ausgehen, weil ich glaube, wenn man 3-0 führt, dann kommt man ja eher in einen Flow rein, dann macht es ja Spaß, dann merkt man ja gar nicht, dass irgendwo eine Anstrengung dabei ist. Ich glaube, Norman Hauner hat es ein bisschen gesagt bei uns im Interview, Rosenheim ist ein bisschen 5% runtergegangen, Grimmitschauer ein bisschen 5% drauf. Der Grimmitschauer Trainer hat auch gesagt, okay, wenn man 3-0 hinten ist, dann hat man auch nichts mehr zum Verlieren, da kann man befreit aufspielen. Und ich glaube, das war eine Komponente von vielen Sachen, die da zusammengekommen sind, dass das dann leider zum Schluss dann noch ein Gewürge um den Sieg war und nicht ein, ja, das eine klare Angelegenheit. Wie siehst du das, Christoph?
Ich sehe es ähnlich. Wie gesagt, das verleitet dazu und wenn du dann so eine Führung ist keine Garantie. Wir spielen Eishockey und allein wenn ich gestern schaue, auch Ergebnisse andere Ligen oder ADL Augsburg hat, war eigentlich ziemlich klar hinten und hat dann noch verloren. Also wie gesagt, das siehst du in anderen Ligen und bei anderen Clubs genauso. Man muss daraus lernen, das ist eigentlich das Entscheidende. Ich sage lieber so, als wie wenn du das Spiel vielleicht dann 5-1 locker gewinnst und dann ist alles wieder schön und dann passt schon so. Glaube ich, lernen die Jungs daraus, dass sie das nächste Mal anders machen und klar, ich meine, man hätte es vielleicht früher noch entscheiden können oder man hat vielleicht das Tempo ein bisschen rausgenommen, aber auch das ist, wie gesagt, ein Lerneffekt und das werden sie das nächste Mal, glaube ich, nicht mehr machen.
Also mit dem Tempo rausnehmen, das darf ich in dem Moment nicht verstehen, weil ich habe noch keinen Heimsieg und ich möchte den Heimsieg und ja, es ist herzlich immer deppert, wenn ich als Blauer einen FC Bayern als Vorbild hernehme, aber das hat ja ein FC Bayern eigentlich so ausgemacht in den Zeiten von Heinkes oder Guardiola oder auch jetzt momentan, wenn es 3-0 steht, die spielen weiter nach vorne, die spielen aufs 4-0, 5-0, 6-0 und ich glaube, das ist ja das, was die Fans auch gern sehen möchten, dass man halt weiter hungrig ist nach Toren oder nach offensiven Aktionen und ja, das hat man, glaube ich, noch ein bisschen verpasst am Sonntag, aber lernen und besser machen.
Ja, man hat es verpasst insofern, dass ich sage, der Gegner war jetzt auch nicht wirklich derjenige, wo man Angst haben hätte müssen. Also deswegen gebe ich dir recht, klar, hätte man weitermachen müssen, vor allem konzentriert. Es muss ja nicht unbedingt das 6-7-0 sein, aber zumindest, dass man das Spiel nicht so spannend macht, das war unnötig.
Ja, kommen wir vom Spiel zu einem Spieler, der momentan eigentlich gar nichts spannend macht, nämlich Norman Hauner. Vergangenes Wochenende 4 Tore in 2 Spielen. Das ist in einer bestechenden Frühform, oder?
Ja, momentan ist es so und er hilft uns gerade extrem und das ist wichtig. Ich meine, dafür hat man ja, glaube ich, auch verpflichtet. Ich meine, man weiß seine Qualität zu schätzen und wichtig, dass man jetzt haben in der Form. Gerade wenn vielleicht der eine oder andere nicht so performt, dann ist es natürlich umso wichtiger. Und ich hoffe, er kann die Form mitnehmen in den nächsten Spielen und die anderen dann noch mitreißen. Also das ist ja ganz wichtig.
Ja, ja, du hast es gerade ein bisschen angesprochen, der eine oder andere performt noch nicht. Wir haben momentan Hauner, Laub, Reiter, die auch treffen, die am Werken sind. Und es gibt noch die Neuzugänge, die noch nicht so von der Bilanz her funktionieren. Saro 0 Tore, Järvelainen 0 Tore. Ist das trotz allem, dass sie gut integriert sind, ist es auf dem Eis nochmal was anderes, wenn es dann losgeht?
Die Wahrheit liegt immer auf dem Eis. Jetzt schmeiße ich gleich was Entscheidendes.
Das werden wir künftig einmal
einführen. Ja, also ich glaube, die Jungs wissen das und die würden es gerne ändern, wenn sie es kennen. Die sind bemüht, die müssen einfach hart daran arbeiten und das jeden Tag. Also außerhalb vom Eis, auf dem Eis, dass sie genau da hinkommen. Die Qualitäten haben sie ja vermutlich, ich muss sagen vermutlich, weil ich habe fast kein Zweitligaspiel gesehen die letzten Jahre. Deswegen für mich schwierig, jetzt die Stärken und auch Schwächen einzuschätzen von dem einen oder anderen Spieler, auch von unseren Neuzugängen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie die letzten Jahre besser performt haben und die werden auch wieder zurückkommen, müssen hart daran arbeiten, alle. Wie gesagt, das ganze Team, auch die anderen Spieler müssen sie mitnehmen, müssen ihnen Selbstvertrauen geben, man muss früh miteinander reden. Das ist was mir auf dem Eis vielleicht auch noch ein Thema ein bisschen aufgefallen ist. Man redet oftmals zu wenig, habe ich den Eindruck. Also auch in der Abstimmung her, man muss vielleicht da sich nochmal ein bisschen mehr pushen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nur von außen stehend, was mir so ein bisschen aufgefallen ist.
Wie war es bei dir damals? Du warst ja auch Stürmer. Gab es so Wochen, Monate, wo einfach überhaupt nichts klaffer ist?
Ja, sowieso. Das gibt es. Es gibt da Phasen, längere Phasen. Klar, das ist ja, wir haben so einen schnellen Sport und spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Mhm. Da spielt das Umfeld eine Rolle, da spielt der Trainer eine Rolle, da spielt das System eine Rolle. Was hat der vielleicht nach dem Wechsel eine ganz andere Rolle? Er macht sich vielleicht selber auch mehr Druck und als wie beim Standort, wo er vielleicht seit Jahren gespielt hat und eine andere Rolle gehabt hat. Ja. Wie gesagt, auch das Zusammenspiel mit dem Trainer dann und mit den Kameraden und ja, das, so Phasen habe ich auch gehabt. Das ist, glaube ich, selbstverständlich.
Hm. Wie hast du damals rausgezogen dann aus so einer Phase? Irgendwas geändert im Vorlauf, vor der Arbeit, glaube ich?
Ich glaube, das schon, also für mich war es eigentlich immer eher, wo ich gemerkt habe, wo ich mir denkt habe, ja, es ist das Thema Fitness zum Beispiel. Ich glaube, das hilft dir gewaltig, dass du versuchst, dich ständig auf einem hohen Level im Bereich Fitness, körperliche Fitness zu halten, weil das erleichtert dir dann, wenn es vielleicht auch mal mental nicht so läuft am Eis aus irgendeinem Grund oder auch mit dem anderen Mitspieler funktioniert es nicht so oder irgendwie passt es nicht, dass du zumindest versuchst, dass du deine Physis aufs Eis bringst, dass du topfit bist, dass du dann einige Dinge vielleicht auch mit die spielerisch nicht so gut laufen, vielleicht dann auch kämpferisch löst. Und das war dann auch in der Nachbetrachtung meiner Karriere, da siehst du sowieso alles anders. Da hast du ja wesentlich mehr Erfahrungen, auch wie du dein Training steuerst. Und das ist natürlich heutzutage auch grundlegend anders. Du hast Athletiktrainer, die haben wir früher nicht gehabt. Dann hast du selber viel gemacht und bist im Kraftraum noch. Vielleicht war es einmal zu viel, vielleicht war es zu wenig. Aber
Stichwort Kondition ist Konzentration, oder?
Ja, definitiv, ganz klar. Wir haben vorher ganz kurz gesprochen, oder wir haben noch keine englische Woche gehabt, ja. Ich gebe wieder recht. Also ich glaube, das ist wirklich jetzt auch noch verfrüht, dass man sagen sollte, oder die waren müde oder sonst was. Ja, darf nicht sein. Und aber wie gesagt, das spielt schon eine große Rolle, wenn der Kopf runtergeht. Wenn du dann noch die Beine hast und die Fitness hast, dann kannst du halt viel rausholen. Und das zeichnet dann wahrscheinlich auch die Top-Mannschaften aus. Nicht nur die individuelle Qualität haben, sondern auch die Physis aufs Eis bringen können. Und das ist verdammt wichtig aus meiner Sicht.
Jetzt haben wir schon sehr lange nachgekattelt, deswegen beenden wir das erste Drittel
gerne, jetzt gleich gerne, mal. Gerne.
Haben dann auch zum Abschluss schon mal kurz die Karriere von Christoph Sandner gestreift. Das machen wir jetzt in unserem zweiten Drittel, das unter dem Stichwort oder neumodisch Hashtag Menschenskind steht, dann ein bisschen genauer. Und zum Beginn gibt es unsere 60 Sekunden. Wir stellen dir in einer Minute so viele Fragen, wie wir unterbringen. Und ich darf dich bitten um kurze Antworten.
Okay.
Marinus, du stoppst die Zeit.
Ich bin bereit.
Alles klar. Du bist auch bereit, Christoph?
Ja.
Dann legen wir los.
Los.
Meine Lieblingsmusik ist?
Hardrock.
Ich erhole mich am besten bei?
Familie.
Im Urlaub mache ich?
Sport.
Mein Lieblingsurlaubsort ist?
Italien.
Im Fernsehen schaue ich?
Sport.
Wenn ich selbst koche, dann mache ich?
Pasta.
Wenn ich nicht Eishockey-Profi geworden wäre, dann?
Jetzt wird's schwierig.
Machen wir die nächste Frage.
Nächste Frage, Auszeit.
dass ich das Nationaltrikot getragen habe.
Macht einen stolz, ja.
Mein bester Mitspieler war?
Der Derkatsch.
Ihn hat besonders ausgemacht, dass?
Er war immer an meiner Seite.
Mein lustigster Mitspieler war?
Lustigster Mitspieler. Boah, fällt mir gar keiner.
Christoph, kommen wir zu seiner sportlichen Laufbahn. Du hast es ja in der Vorstellung schon angesprochen, mit 3 Jahren auf dem Eis gestanden. Der Papa war ein Eishockeyspieler.
Ja.
Du bist in Landsberg aufgewachsen, hast dort alle Stationen im Nachwuchs durchlaufen. Mhm. Wie waren denn so die Anfänge bei dir?
Ja, ich meine, das ist lang her natürlich. Kann mich auch nicht an alles noch erinnern, aber schon, ich meine, meine Anfänge beim Eishockey. Wir haben damals ein offenes Stadion gehabt. Das ist, glaube ich, was schon noch gut in Erinnerung ist und was prägt. Das war natürlich eine andere Situation auch für uns als Spieler. Also wir haben ein bisschen neidisch dann nach Kaufbeuren übergeschaut oder dann natürlich auch Rosenheim-Landshut, die natürlich schöne Stadien gehabt haben. Und wir haben im Freiluftbereich draußen trainieren müssen, wo es kalt war, wo es regnerisch war, wo man dann, wenn es im Herbst noch ein bisschen wärmer war, dann geholfen hat, mit Styroporplatten das Ganze abzudecken, dass Eis nicht wegschmolzt und so. Mhm. Und ja, war natürlich dann sicherlich ein Standortnachteil, wenn du natürlich vielleicht auch nicht so lange Eis hast. Und das sind die Dinge, die mir noch im Gedächtnis bleiben. Da haben wir ja Gott sei Dank eine Halle dann einmal bekommen in Landsberg. Aber was mich dann auch noch, wo ich mich erinnern kann, jetzt nicht speziell in meiner Zeit in Landsberger Spieler, aber ich war regelmäßig dann in Rosenheim im Sommer immer, in Augsburg, also mit Sicherheit, in Rosenheim, 2-3 Jahre lang in der Eishockeyschule vom Jojo Chapla, und das war eine schöne Zeit immer im August, da bin ich immer gern hergefahren,
ja.
Und habe da die Trainingseinheiten genossen, und das war immer ein guter Start dann in die Saison.
Du hast es damals dann auch in die Nachwuchsnationalmannschaften geschafft. Die waren zu der Zeit noch fast komplett bayerisch.
Das ist richtig. Wir haben damals schon einen hohen bayerischen Anteil gehabt. Ich meine, da waren wir wirklich bayerisch sehr, sehr stark vertreten. Also ich schätze mal mit Sicherheit 80% Spieler aus Bayern, hauptsächlich aus Rosenheim, aus Landshut. Baderskauf Bayern aus Landsberg war der einzigste, glaube ich.
Dezer waren dabei, gell?
Dezer waren dabei, ja, sicherlich. Also wir haben... War verschworener Haufen, war verschworene Truppe. Wir haben uns ja praktisch schon über den BEV, über die Lehrgänge von der Bayern-Auswahl dann auch schon gekannt und hat Freundschaften geschlossen. Und gerade auch zu Spielern Rosenheim, Bobo Kühnhauser ist mein Jahrgang, mit dem man dann privat einiges gemacht hat. Und das war eine schöne Zeit.
Ja, es waren die ersten Berührungspunkte mit Rosenheim.
Absolut.
Bei der Nationalmannschaft Raphael Grüger war dabei, Raphael, Wolfgang Kummer, Bernd Zimmer.
Ja.
Bobo Kühnhauser, Roman Slezak, Patrick Lange, die haben alle mit dir gespielt in der Nationalmannschaft.
Genau. Mit Patrick habe ich auch vor ein paar Wochen nochmal telefoniert. Ja, wir sind auch immer wieder mal in Kontakt und so. Und das ist schön und waren schöne Zeiten.
Ja,
Rosenheims Nachwuchs war damals schon top, war oft deutscher Meister. Hattest du damals schon mal die Möglichkeit, nach Rosenheim zu wechseln?
Rosenheim war jetzt nicht so das Thema. Das war im Nachwuchsbereich sowieso noch nicht so verbreitet wie jetzt, dass die größeren Clubs da schon im Jugendbereich versuchen einzubekommen oder irgendwo. Man hat einmal überlegt, nach Kaufbeuren einmal zu gehen. Das hat man aber dann ad acta gelegt. Mein Vater war selber Trainer in Landsberg, und das hat dann das auch noch unterstützt, dass ich natürlich in Landsberg geblieben bin, und war auch gut so.
War er dein Trainer?
War mein Trainer.
Oft ist es ja schwierig und der Vater zum Spielen.
Ja, aber wir haben ja so ein super Verhältnis miteinander und deswegen war das überhaupt kein Problem. Ja. Mhm. Und war dann auch in den Junioren war er nicht mehr mein Trainer dann, das war nur noch bis zur Jugend dann. Und genau, aber das hat gut gepasst und war jetzt kein Thema, dass ich den Club da im Nachwuchsbereich wechsle. Sicherlich dann mit 16, 17, 18, wenn es dann einmal ein paar ganz gute Lehrgänge hast bei der Nationalmannschaft spiele und war dann auch Kapitän bei der Nationalmannschaft, dann kommen natürlich die Anfragen und da war Rosenheim auch dabei, weiß ich auch noch als 17-Jähriger, wo ich hier war, wo ich eingeladen worden bin und dass man sich mal austauscht, ob das was wäre. Leider hat es damals nicht geklappt oder ich habe mich dann für Köln entschieden, dann auch zwar ein paar Jahre später erst. Mhm. Und habe mich entschieden, nochmal in Landsberg zweite Liga lieber zu spielen. Und ja, das ist eher Unterschied, sage ich mal, zu früher und heute. Wenn du heutzutage mit 17, 18 einer der besten deutschen Spieler bist, dann spielst du in der DL oder zumindest spielst du eine Rolle in der zweiten Liga. Und das war damals überhaupt kein Thema. Da haben die Sportchefs verschiedener Clubs gesagt, du bist noch viel zu jung, jetzt bleib du mal da. Und da hast du schon schwer da als junger Spieler damals. Da war der Druck anders.
Wie siehst du denn dann die Situation von einem 17-jährigen Sebastian Zwickel?
Ja, das gefällt mir. Der spielt frech auf, das ist super und die Jungs müssen wir fördern. Das ist ein Talent, das ist einer der besten deutschen Spieler. Ich habe mich am Freitag auch beim Spiel in Landshut kurz mit dem Tobi Abstreiter, der U20-Trainer ist und auch ehemaliger Mitspieler von mir, haben wir uns kurz unterhalten, auch über ihn natürlich. Und der super Junge, der hat Perspektive und den müssen wir fördern und der braucht Eiszeit und mich freut es auch, dass der Jari ihm die Eiszeit gibt und hoffen wir, dass er seinen Weg weitergeht.
Ja, du hast es gesagt, der Sprung nach Köln, 1991 war das. Als junger Bursch aus Landsberg geht man nach Köln in eine große Stadt, zu einem Traditionsverein und dort spielen dann Größen wie Udo Kiesling, Helmut Steiger, Miro Sikora. Wie groß war der Sprung und wie groß war denn dein Respekt?
Ja, ich habe es ja vorher schon mal kurz angedeutet, dass das für uns junge Spieler schon eine andere Zeit war. Also da war es wirklich klassisch, erst einmal das Wassertragel aus dem Bus raustragen und erst einmal in der Kabine mithelfen, bevor du dann die Anerkennung vielleicht auch bekommst. Das ist heutzutage was anderes. Die Jungs haben ein ganz anderes Selbstvertrauen, die jungen Spieler heutzutage. Das ist schon ein wahrer Unterschied. Und ich kann mich erinnern ans erste Training, ein bisschen vor das Tor hingestellt und dann kommt halt der Tom Sonnery und haut mir gleich mal erstmal einen Schläger komplett zwischen die Viers rein und zirkt ihn hoch und sagt, Junge, da gehst du nicht mehr hin. Ich meine, das war ein Training, sowas erlebst du halt nicht mehr. Das gibt's gar nicht mehr.
Das gibt's im Spiel schon fast nicht mehr,
oder? Das gibt's schon fast im Spiel nicht mehr, genau, und dann schon gar nicht in der eigenen Mannschaft. Und das sind so Dinge, da hat sich natürlich schon, das war nicht leicht für mich als junger Spieler, aber war trotzdem eine schöne Zeit und ich habe einige Jungs in der Mannschaft gehabt, die mich auch unterstützt haben und das war absolut, war schon dann eine tolle Zeit damals, auch als junger Spieler.
Hockey gleich einmal nach, findest du es heute jetzt besser, dass es flache Hierarchien gibt oder braucht es eigentlich so eine klare Hierarchie mit so einem Führungsspieler?
Das ist schon richtig so, wie es heutzutage ist. Mhm. Und man merkt es ja auch, und vor allem, welche Energie und welche Dynamik auch so ein junger Spieler reinbringen kann. Also es gibt genügend Beispiele, selbst in der NHL, in der besten Liga der Welt, sind teilweise Spieler mit 18, 19 schon Leistungsträger, Mitleistungsträger, und das zeigt ja auch, wo die Reise hingeht und dass ich dann den natürlich auch entsprechend anerkennen muss. Und das ist wichtig. Wie gesagt, das war eine andere Zeit noch und das hat sich geändert, aber ist auch gut so.
Ja, du hast den Sprung nach Köln gewagt. Du hast einen großen Sprung bei den Trainern gehabt. Im ersten Jahr war die Legende Hardy Nielsen dein Trainer. Dann im zweiten war es russische Ausdauerherausforderung mit Wladimir Wasiljew. Für seinen jungen Burschen sicherlich auch nicht ganz einfach, oder?
Nein, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich vielleicht das Glück auch gehabt, aufgrund vieler Wechsel, ich war ja bei einigen Clubs tätig, dass ich immer oder sehr oft tolle Trainer gehabt habe. Du nimmst von jedem Trainer was mit. Du hast dann Hardy Nielsen angesprochen, das war in meiner ersten Saison Top-Trainer, ich meine, der war schwedischer Nationaltrainer, richtig guter Trainer. Ich habe mit Hans Zach einmal zusammengearbeitet in der Jugendnationalmannschaft, das war eine tolle Zeit. Er wollte mich damals auch gerne nach Düsseldorf holen. Ja. Das war im Nachhinein, wo ich sagen muss, in meiner Karriere vielleicht so ein Punkt, wäre ich den Weg gegangen, ich glaube, ich hätte ein paar deutsche Meisterschaften geholt und hätte sie vielleicht meine Karriere anders entwickelt. Mhm. Das ist oft so ein Thema. Du brauchst auch diese Trainer, die dich auch fördern und die mit dir arbeiten wollen. Wie gesagt, das war eine Entscheidung, nicht gegen einen Hans, weil wir haben uns super verstanden, wir verstehen uns heute noch gut, aber damals war es vielleicht die falsche Entscheidung. Ich hätte es mal aussuchen können, ich hätte nach Düsseldorf auch gehen können und ich hätte es vielleicht machen sollen. Für meine sportliche Karriere wäre es vielleicht besser gewesen. Aber trotzdem, zurück zu deiner Frage, ich habe von sehr vielen Trainern was lernen können und Hardy Nielsen, danach ist der Wladimir Wasiljew gekommen, das war natürlich eine andere Hausnummer, das war überhaupt auch in der ganzen Liga dann schon, das hat eine Dynamik reingebracht in das ganze Trainerwesen und auch in wie man mit den Spielern umgeht, das war wahrscheinlich meine prägendste Zeit als Spieler mit einem Trainer zusammen. Und da kannst du heute einige fragen. Ich weiß nicht, zu der Zeit, wer war der Schüffelheini? Ja. Schüffelheini war auch in Köln, genau. Den könnt ihr auch mal fragen, der wird euch das Gleiche berichten.
Inwieweit prägend?
Inwieweit prägend. Also es war natürlich extrem hart, muss man sagen. Ja. Der hat wirklich die russische Schule mitgebracht. Das war der erste russische Trainer überhaupt im Westen, glaube ich, oder in Deutschland. Und ja, der hat halt einen ganz einen klaren Weg gehabt. Und der hat von Anfang, von wenn du aufgestanden bist, bis auf Nacht, Training, Training, Training. Mhm. Also wir haben teilweise am Donnerstag, wenn du das Training runtergefahren hast, Freitag Spur, machst am Donnerstag wenig. Wir haben teilweise am Donnerstag härter trainiert wie manche Mannschaften am Dienstag.
Warst du dann auch fitter?
Wir waren fitter. Ja. Wir waren wirklich fitter. Wir haben Spieler gehabt, der Helmut Steiger, x-facher Nationalspieler, einer der besten Spieler in Deutschland, zwei Kreuzbandrisse oder wie auch immer, der hat nur auf dem Radl ein bisschen trainiert. Dann ist der Wladimir gekommen und dann hat es geheißen, ja, wer ist das da hinten, wer ist das? Ja, Helmut Steiger, Nationalspieler, beide Knie kaputt, der kann nicht trainieren im Sommer, der fährt nur Radl, das geht nicht. Ja, geht nicht. Ja, der hat zum Schluss auch seine Kniebein gemacht, fast bis an den Arsch und dann nicht ganz so weit, aber also da hat jeder mitziehen müssen, weil sonst wollte er den ausschmeißen. Ja. Und dass das natürlich nicht geht und wir ein anderes System haben, das hat er auch verstehen müssen, aber das war natürlich schon, war eine wilde Zeit. Ganz kurz noch vielleicht abschließend dazu, wir waren vorher angesprochen im Finale gegen Düsseldorf, verlierst das fünfte Spiel, wahnsinnig, jeder ist enttäuscht, Rückfahrt nach Köln im Bus drin, jeder denkt, okay, jetzt gehst du in den Sommerurlaub, so wie es halt die Jahre davor auch war, wir sehen uns im August wieder, jetzt hast du halt zwar halt drei Monate frei, natürlich schon mit Trainingsplan und sonst was, dann sagt er, ja, Jungs, habt ihr gute Saison gespielt und ja, bekommt ihr jetzt 5 Tage frei. Dann denke ich, was wollen da jetzt mit 5 Tage frei? Dann hat der schon hintenrum Eis organisiert, irgendwo in Treusdorf in der Trainingshalle. Dann haben wir 5 Tage Pause gekriegt und haben dann 3 Wochen Eistraining, Krafttraining, volle Pulle. Und das ist dann so weitergegangen. Und dann haben wir nochmal 2 Wochen frei gekriegt und dann wieder den ganzen Sommer durchtrainiert. Und da haben einige Clubs dann auch nachts und die haben ein bisschen Schiss gehabt vielleicht, dass der uns jetzt da... dass die Kölner da ganz weglaufen. War dann natürlich vielleicht in Phasen auch ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, das war interessant. Auch noch ein prägender Trainer war der Bob Murdoch. Den habe ich leider noch kurz gehabt in München. Aber auch Top-Trainer. Also ich habe immer wirklich sehr, sehr gute Trainer gehabt, wo du viel lernst für deine Zeit danach. Auch wenn ich jetzt nie mehr in der Trainerposition war. Aber das hilft einen wahnsinnig einzuschätzen, auch wie vereinzelte Trainer arbeiten. Ja.
Du bist dann nach Rosenheim gegangen von Köln. 93, 94,
die Saison war es.
Erste richtige Berührung mit Rosenheim. Am Ende waren es 23 Spiele und 10 Punkte. Wie war die Zeit für dich damals als Spieler in Rosenheim?
Ja, war schön. Ich habe mich gefreut, dass ich nach Rosenheim kommen durfte, weil ja auch schon ein Kontakt einmal davor war, einige Jahre davor, und ich die Chance vielleicht auch gehabt hätte, schon früher mal nach Rosenheim zu kommen. Deswegen war das für mich war eine tolle Sache. Auch wenn das mit Köln natürlich war, haben wir gerade gesprochen, ja, Wladimir, der wollte mich weg haben oder wollte mich im nächsten Jahr nicht mehr haben, und dann war für mich klar, dann schauen wir, dass wir gleich eine Lösung finden, und mit Rosenheim hat das super schnell geklappt und das war eine tolle Zeit, weil halt auch viele Spieler wieder da waren, die ich gekannt habe und eine junge Truppe mit erfahrenen Spielern wie ein Ron Fischer oder ein Rick Böhm, die haben die junge Truppe geführt und das war super, waren tolle Monate, wäre gern länger da geblieben, aber das hat dann leider nicht geklappt, aber es war eine tolle Zeit.
Ja, du bist dann weiter nach München, bis in den Norden. Du warst aber schon, dass es eigentlich verpönt ist.
Was ist verpönt?
Vor Rosenheim nach München.
Das weiß ich, das weiß ich. Ich kann mich ja noch ganz gut erinnern, wie oft mir Münchner Fans dann da, wo ich in Rosenheim gespielt habe, die uns beschimpft haben und sonst was. Das war mir schon klar, aber wie gesagt, das ist halt im Sport oftmals so und da steckst du nicht drin. Und
aber München war ja damals Meister.
Die waren Meister das Jahr davor und deswegen, klar, möchte auch die möglichst gut positionieren. Wie gesagt, Rosenheim hat damals aus verschiedensten Gründen nicht geklappt, obwohl wir eigentlich beide gern weitergemacht haben und hätten.
Aber da war ja ganz viel Rosenheim-Kontakt in München. Del Derkac, Gordon Schövener gespielt, Rainer Lutz, Karl Friesen natürlich. Dann ist aber München pleite gegangen. Wie hast du dieses finanzielle Desaster erlebt?
Ja, das war die erste von 3 insgesamt und das war natürlich auch eine schwierige Zeit damals und das war schon bitter, weil wir haben eine super Truppe gehabt und haben wirklich eng zusammengehalten, aber so ist es im Sport. Ich meine, da steckst du nicht drin, kannst nichts machen und war natürlich schon bitter für uns
alle. Hast du das schon angedeutet und wie waren die letzten Tage und Wochen?
Ja, das war ja klar. Ich meine, das war natürlich schon, da waren Summen im Raum gestanden, Defizite von etlichen Millionen und uns war schon klar, das wird schwierig. Und gut, die Liga hat dann auch einen Schlussstrich gezogen und dann haben wir halt nicht mehr weitermachen können. Und dann musste ich halt umschauen und dann war für mich die Chance, nach Garmisch zu gehen, weil man gemerkt hat, da ist jemand da, der möchte was aufbauen. Und gut, war die richtige Entscheidung, weil ich habe dann später irgendwann meine Frau kennengelernt und deswegen war es die richtige Entscheidung. Ob sportlich die richtige war, das ist im Nachhinein immer so ein Thema. War eine wunderbare Zeit in Garmisch, aber klar, für meine Karriere war es vielleicht jetzt eher schwierig, wobei das mit vielen Faktoren zu tun hatte. Dann, ich meine, danach ist dann das Bosman-Urteil gekommen, was für uns deutsche Spieler eher Katastrophe war. Ja.
Gehen wir gleich nochmal dazu. Du warst jetzt, wir sind bei Garmisch und da hast du auch einen Mitspieler mit Rosenheim-Bezug gehabt. Und der hat uns ein bisschen was erzählt. Und
das, okay.
Da hören wir jetzt einmal schnell kurz rein.
Okay, jetzt bin ich gespannt, weil es war nicht bloß einer.
Es gibt halt einfach Leute, da, wo man, ich habe mit ihm nur ein Jahr zusammengespielt, aber man hat immer nur irgendwo einen Kontakt gehabt, weil man halt sich gut verstanden hat. Ein paar Anekdoten. Zuerst einmal haben wir gerne wie so ein Pärchen, ein Ehepaar eingekauft zusammen und dann auch gekocht. Das hat uns immer Spaß gemacht und das war einfach schön auch.
Der Berry.
Der Berry, die Berry. Stimme kennt man, gell? Markus Bärwanger. Und jetzt teste ich die gleich mal auf der Rosenheim-Wissen. Denn der Berry, der hat was Besonderes erreicht, was nur vier Spieler in Rosenheim erreicht haben. Weißt du das?
Ich weiß nur, dass er, ich glaube, im ersten Meisterjahr war er schon als ziemlich junger Spieler dabei. Das war eine Linie, ich glaube, mit Manni Arni, glaube ich noch, weiß nicht, ob er noch dabei war. Oder
im ersten Jahr noch nicht.
Manni
Arni noch nicht, zumindest.
Oder Manni Arni, aber ziemlich jung noch. Und kann ich da leider nicht weiterhelfen.
Ja, du bist schon nah dran gewesen. Er ist einer von vier Spielern, die alle drei Rosenheim
oder alle drei, ja gut. Das,
Karl Friesen war es noch, Toni Meidl und Bucky Kretschmer, der schon viel zu früh verstorben ist.
Ja, genau, genau. Genau.
Ja, wer hat denn da bei euch gekocht und wer hat geputzt?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir überhaupt geputzt haben, aber. Nein, aber wie gesagt, war eine schöne Zeit damals und mit Berry zusammen und wir haben wirklich viel Spaß miteinander gehabt und haben in der Tat viel gekocht. Und
wie hat dann das Kochen ausgeschaut oder war das Limit schon, wenn man Dosen Ravioli aufmacht?
Nein, das haben wir nicht gemacht. Nein. Wir haben schon relativ gut gekocht. Nein, wir haben da war schon Qualität dabei, also nicht nur Dosen.
Okay.
Nicht nur Dosen, nein.
Markus Bärwanger hat uns ein bisschen mehr erzählt.
Okay.
Hören wir doch nochmal rein.
Okay.
Ein Spitzname ist damals entstanden für den Sandy. Und zwar hat er dann Handy-Sandy geheißen, weil er damals mit dem Handy einen ganzen Tag telefoniert hat. Und das war ja damals noch wirklich teuer. Und dann hat er sich immer tierisch aufgeregt am Ende des Monats, wenn er dann ein paar hundert Euro Telefonrechnung hatte. Das war aber lustig zu sehen, weil er hat auch permanent telefoniert.
Bleibt jetzt auch noch, oder? Permanent am Telefon sein. Das hat sich nicht geändert.
Das hat sich nicht geändert. Ich meine, berufsbedingt natürlich, klar, muss man natürlich voll im Handy sein.
Ja.
Aber ja, in der Tat, ich kann mich nur erinnern, das ist ja, damals war es wirklich so. Da wenn du ein bisschen telefoniert hast, dann ist schon in die Höhe gegangen.
Das heißt, jetzt hat er.
Klar, nein, lustig, nein, wie gesagt. Habe ich mich jetzt gar nicht mehr so daran erinnert.
Handy-Sandy,
wo er sagt, jetzt hat er, klar.
Ihr seid da in die DL rauf mit Rissersee?
Ja.
Und dann hat es das nächste Déjà-vu gegeben in Sachen finanzieller Kollaps.
Ja, ja.
Erzähl doch mal, wie ist denn das abgelaufen?
Ja, ich meine, da war der Finanzjongleur Thomas Fallenbach am Werk und ich meine, der hat da ziemlich viel Geld reingesteckt, aber leider halt nicht seins, sondern von den Anlegern und dann ist daraufhin eher, hat ins Gefängnis müssen und dann war das Thema Eishockey. Garmisch erstmal sehr, sehr schwierig. Und, aber parallel, ich habe es vorher dazu gesagt, ist ja in dem Jahr davor schon das Bosman-Urteil auf uns hereingebrochen, so kann man es vielleicht sagen, und was für uns deutsche Spieler eh schon ganz eine schwierige Situation war. Und dann, selbst vielleicht als besserer deutscher Spieler, hast du die erst einmal sortieren müssen. Und,
gehen wir gleich nochmal dazu, Christoph, wenn ich kurz unterbrechen darf.
Gerne.
Wir haben nämlich zum finanziellen Chaos in Rissersee noch.
Nochmal was.
Markus hat uns nochmal was erzählt.
Und dann noch eine Sache, es war natürlich vorher mit Rosenheim, Schwenningen, Landshut, da waren hat das vom Geld her immer super gepasst. Und in Garmisch haben wir natürlich unseren Hauptsponsor gehabt und da ist ab Dezember, Januar das mit den Gehältern hat überhaupt nicht mehr geklappt und da ist es ja drunter und drüber gegangen, das in der DL. Und das war dann ein, zwei Tage nach der Saison, war ich in Rosenheim und ich habe um 4 Uhr, also 16 Uhr, einen Anruf bekommen und habe gesagt, also mir ist gesagt worden, dass eben ein paar tausend Mark damals zum Abholen bereit wäre, aber das Büro ja nur noch eine halbe Stunde offen hat. Also unmöglich für mich zu erreichen. Da habe ich den Christoph angerufen und habe zu ihm gesagt, du Christoph, sofort da ans Büro fahren und mein Geld abholen. Dann hat er gesagt, ja, ich habe mir jetzt gerade einen Cappuccino bestellt und habe so eine nette Unterhaltung und ob das nicht noch ein bisschen warten kann und so. Dann bin ich leicht unlocker geworden und habe gesagt, wenn er nicht sofort seine Füße schwingt und mir das Geld holt, dann wäre ich handgreiflich. Und natürlich alles im Spaß und habe gesagt, ich zahle ihm 5 so komische Cappuccino und Dings. Und jedenfalls hat er es geholt und hat mir das Geld dann gebracht. Und Gott sei Dank, weil einen oder zwei Tage später war die Staatsanwaltschaft in den Büroräumen und hat alles beschlagnahmt, was da war.
Ja, war in der Tat so. War brutal. War wirklich Wahnsinn. Ja, der ist rundgegangen.
Aber du hast auf deinen Kaffee verzichtet.
Ich habe dann auf meinen Kaffee verzichtet. Das habe ich sicherlich auch nur im Spaß damals gesagt. Aber klar, da unterstützt man sie natürlich. Aber das war schon wirklich heftig. War eine heftige Zeit.
Ja. Jetzt kommen wir zum Bosman-Urteil. Ja. Du bist ja damals dann in Garmisch-Blim, aber in der zweiten Liga. Ja. Weil ich glaube, in der DL war es halt Wahnsinn. Da sind die EU-Ausländer und die Kanadier dann später komplett reingeschwemmt. Erzähl doch mal, wie das so für einen ambitionierten deutschen Nationalspieler Mitte 20 war, wenn es auf einmal heißt, du, wir haben keinen Platz mehr für die in der Hexenliga.
Ja, das ist schon, ist ja nicht nur mir so gegangen. Also war für viele meiner Kollegen war das eine schwierige Zeit. Das war schon hart. Ich meine, da machst du dann schon mal Gedanken. Am Anfang siehst du das vielleicht mal locker, aber dann spätestens, wenn du dann keinen Vertrag mehr kriegst oder musst finanziell gewaltige Abstriche machen, dann fängst du spätestens dann zum Nachdenken an. Klar, und das war eine schwierige Zeit. Gut, ich meine, hat sich dann irgendwo alles einmal irgendwann wieder eingependelt, aber man hat schon gemerkt, es war ja nicht nur bei mir, es waren ja etliche auch Spieler aus dem Nationalmannschaftskreis, die dann in der zweiten Liga gelandet sind. Ja. Wir haben ja damals dann diese Hacker-Pschau-Liga gehabt, das war eine tolle zweite Liga, das war wirklich gut, auch vom Niveau her. Das hat auch Spaß gemacht und war gut, aber klar, die Ambition als hast du natürlich immer gehabt, dass du in der höchsten Liga spielst. Und das war schon schade, das war schon eine harte Zeit.
Ja, weil du auch noch nicht das Alter gehabt hast.
Nein, sagt, noch nicht. Ich war eigentlich da mehr oder weniger so im besten Alter. Und dann davor schon das Theater mit Fallenbach oder mit dem Thema Insolvenz und dann weiter mit dem Bosman. Das war eine schwierige Zeit. Ich meine, okay, ich habe mich versucht, da rauszukämpfen, war dann auch 98 bei der WM als Zweitligaspieler dabei. Das ist ja auch ein Wahnsinn. Du spielst der Weltmeisterschaft und spielst in der zweiten Liga. Aber das gibt es ja auch normalerweise nicht. Das sagt ja einiges. Ja, wie es eigentlich falsch gelaufen ist.
War eine ganz besonders zusammengestellte Truppen. Da war der 35-jährige Didi Hegen dabei, es war aber auch der 19-jährige Marco Sturm dabei.
Das ist richtig, richtig. Ja, ja. Gut, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber du hast vollkommen recht, jetzt gerade so mal vom Alter her, da waren schon vom Altersdurchschnitt, glaube ich, mehr ältere Spieler noch dabei. Das war auch sowas, wo ich sage, ja. Früher hast du als junger Spieler noch nicht so die vielleicht die Chancen bekommen. Ich kann mich erinnern, Jahre davor schon, das war dann die Weltmeisterschaft in Deutschland, jetzt müsste ich lernen, ich glaube, das war 93 war es genau. Und waren eigentlich auch noch im Kader dabei und das letzte Vorbereitungsspiel haben wir in Dortmund in der Westfalenhalle gehabt und habe eigentlich gut gespielt. Ich glaube, ich habe 2 Punkte gemacht und haben mir eigentlich schon alle gratuliert, wie der Udo Kiesling oder andere, und gesagt, Mensch, super, jetzt hast du es geschafft, Cut geschafft, bist dabei bei der WM. Und da kommt der Ludwig Bukac zu mir und sagt, na, bist du junge Spieler, hast du noch Zeit, kannst du noch viele Weltmeisterschaften, nimm mich erfahrenen Spieler jetzt erstmal mit. Und das hat, deswegen, das ist jetzt so ein bisschen Parallele, dass man gesagt hat, ja, man hat schon, als junger Spieler muss man kämpfen, dass man dabei sind, aber wie gesagt, Marco Sturm, Ausnahmespieler oder andere auch, die haben natürlich Jochen dann, Hecht. Jochen Hecht war dabei, genau, ganz klar ihre Berechtigung gehabt und das war auch wichtig, war eine andere Generation, die uns dann geprägt hat in dem Eishockey.
Du bist dann von 99 bis 2004 so ein bisschen herumgewandert, warst in Hamburg, Augsburg, Frankfurt und Freiburg. In Frankfurt war es dann also, dass dann auch irgendwann keine Gehälter mehr gegeben hat. Du bist dann in die Öffentlichkeit gegangen. Warum und wie groß war denn der Gegenwind, den du gekriegt hast?
Ja, sicherlich seitens der handelnden Personen auf der anderen Seite, also Geschäftsführung Frankfurt Lions damals, sicherlich war dann der Gegenwind. Das ist natürlich nicht schön, aber man, irgendwo musste ich halt wehren und ich habe dann ein Alter gehabt als deutscher Spieler, wo ich dann irgendwo meiner Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen habe, dass man nach außen geht und weil man geht einfach nicht so mit seinen Arbeitnehmern um. Und das war auch für viele Junge eine schwierige Zeit und wie gesagt, da haben wir halt dazu entschlossen oder ich mich dazu entschlossen, dass ich auch in die Öffentlichkeit gehe.
Gehen wir deine Karriere nochmal im Schnelldurchlauf dann durch zum Abschluss. 2004-05, die Saison, du bist von der DL runtergegangen in die Bayernliga. zum EV Landsberg. War das so ein bisschen nach Hause kommen?
Ja, das war so. Ich war zu der Zeit in München schon oder habe in München gewohnt mit meiner jetzigen Frau zusammen, die damals studiert hat. Und da war für mich auch der Weg eigentlich, dass ich jetzt mich beruflich Fuß fassen wollte und habe dann beides eigentlich, wollte ich verbinden mit Landsberg nochmal zurück in meine Heimatstadt, da nochmal ein, zwei Jahre vielleicht zu spielen und beruflich dann Fuß zu fassen. Das hat aber so nicht funktioniert. Ich habe mir das anders vorgestellt. War auch nicht fit richtig, habe irgendwo gesundheitlich ein paar Probleme gehabt. Die haben sich dann eigentlich mitgenommen nochmal in das Jahr drauf, wo ich dann nach München nochmal als Abschluss gegangen bin, 2006. Ja. Das war meine letzte Saison in der zweiten Liga, wo ich einfach gesundheitliche Probleme gehabt habe und da das einfach nicht mehr aufs Eis gebracht habe und habe mich entschlossen, die Karriere zu beenden, was auch eine richtige Entscheidung war.
Ja, du hast nach deiner Karriere dann schon Führungsfunktionen im Sport- und Gesundheitsbereich übernommen, hast vorher ja schon angesprochen gehabt. Wie genau ist denn das damals abgelaufen?
Ja, gerade das Thema Sport, Gesundheit hat mich schon immer interessiert. Also ich war einer der wenigen Spieler wahrscheinlich, die im Bus mit einem Frischkornmüsli drin waren und sich da schon mal gut ernährt haben und einfach das Thema Gesundheit, Ernährung war immer wichtig für mich und das hat sich dann durchzogen und dann später war ich in verschiedenen Bereichen tätig, auch im Golfbereich, im Sportmarketingbereich da und das war eine wichtige Phase, den Abstand auch gewinnen, vielleicht vom Sport weg, vom Eishockey weg, dass du mal was anderes machst. Und das hat mir auch geholfen, dass ich jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, dann auch das alles mit einem anderen Blickwinkel sehe und sicherlich auch meine Erfahrungen gesammelt habe. Das kann ich nur jedem raten, der mal vielleicht dann nach der Karriere nicht weiß, was er macht. Vielleicht ist der Abstand zum Sport, wenn er nicht direkt einen Trainer macht, ist ja wieder was anderes, aber ganz gut einmal in anderen Bereichen zu agieren und sich da Erfahrungen einzusammeln.
Gut, dann beenden wir das zweite Drittel mit der Karriere von Christoph Sandner, der sportlichen Karriere, und widmen wir uns der Karriere danach. Unser drittes Drittel heißt eigentlich Zukunftsmusik, aber wir schauen nochmal ein kleines bisschen zurück, wir vermischen es mit deiner Geschäftsführertätigkeit. Bist du jetzt wieder in den Beruf ins Eishockey zurück, dass du all diese Erlebnisse, die wo du als Spieler jetzt gesammelt hast, vielleicht ein bisschen besser verarbeiten oder auch besser machen kannst? Ich sage jetzt einmal, du hast drei Insolvenzen oder Finanzcrashs von den Vereinen erlebt. Wir haben jetzt geredet, du hast es erlebt, wie junge Spieler keine Chance mehr gehabt haben aufgrund vom Bosman-Urteil. Und was man ja so bei dir raushört, solide Wirtschaften, Nachwuchsförderung, das sind ja große Steckenpferde von dir. Kommt das eigentlich aus der Zeit von damals?
Definitiv. Ich glaube, das hilft gewaltig, gerade wenn du jetzt in einer Position bist als kaufmännischer Geschäftsführer, und das war ich ja schon in Nürnberg und in Schwenningen, und da hilft dir die Erfahrung, die du als Spieler gesammelt hast, natürlich enorm. Du kannst dich reinversetzen und das hilft dir im Tagesgeschäft, auch wenn es jetzt mal nicht nur um das Thema Sport geht, aber du siehst es einfach mit einem anderen Blickwinkel und du hast ein Netzwerk auch noch, was dir dann auch noch hilft. Und also das ist sicherlich, kann nur von Vorteil sein, wenn du als ehemaliger Spieler auch in so einem Bereich dann agierst danach.
Ja. Ja, du hast viele, wir haben schon gesprochen, du hast viele Fiaskos im Finanzbereich miterlebt bei den Vereinen. Deine ersten zwei Tätigkeiten waren bei eher kleineren DEL-Standorten, die es aber trotzdem immer wieder schaffen, ein Etat hinzubekommen, mit dem sie mithalten können. Wie macht man das denn?
Ja gut, ich meine jetzt Nürnberg, ich glaube, das ist jetzt ein offenes Geheimnis. Ich meine, da war der Thomas Sauber, der das natürlich gewaltig unterstützt hat. Ich meine, das sind so Personen, die sind einfach verdammt wichtig für unsere Sportart. Ob das die Familie Hopp in Mannheim ist oder damals eben auch der Thomas Sauber, der hat das Eishockey in Nürnberg wieder nach vorne gebracht. Die waren kurz vor der Insolvenz 2011 und er hat dann zusammen mit dem Lenz Funk das wieder nach oben gebracht, mit meiner Unterstützung dann auch in den Jahren danach als Geschäftsführer. Und klar, waren kleinere Vereine, aber sag mal, vom Etat her waren wir da schon auch relativ hoch dann zum Schluss. Also das war jetzt nicht nur so ein kleiner Verein, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist klar, aber das ist immer eine Herausforderung, ob du bei einem kleinen oder großen Verein bist. Der große Verein hat vielleicht größere Ausgaben als ein kleiner Verein. Du kannst anders agieren. Zuletzt in Schwenningen, das ist ein Traditionsverein, sicherlich nicht mit deutschen Meistertiteln, wie wir es jetzt hier in Rosenheim haben. Das hilft dir natürlich auch nochmal gewaltig. Aber es ist trotzdem ein Traditionsverein mit einer ähnlichen Struktur, Größe, Wirtschaftsgröße, Standortfaktor wie hier. Und das hat Vorteile, hat Nachteile vielleicht. das Einzugsgebiet ist nicht so groß, aber wenn du gerade da, wenn es ums Thema Sponsoring gehst, hast du vielleicht nochmal eine gewisse Nähe zum Sponsor, die du in einer größeren Stadt gar nicht hast. Und wie gesagt, da muss man clever agieren in verschiedensten Bereichen. Und dann glaube ich, hat ein kleiner Standort auch die Chance, dass er bei den Großen mitspielt. Und man sieht es ja in der DL. Bremerhaven, wir haben jetzt in der Champions League spielt Straubing und Bremerhaven.
Ja.
Das sind Standorte, da müssen wir uns nicht verstecken.
Okay, Rosenheim Champions League.
Warum nicht? Warum nicht?
Warum nicht?
Okay. Warum nicht? Brauchen wir noch ein paar Jahre, aber
okay,
möglich
okay.
Ist, im Sport ist alles möglich.
Jetzt haben wir die Schlagzeile.
Jetzt habt ihr Schlagzeile schon und das ist ein weiter Weg noch.
Jetzt im Gegensatz zu Thomas Sabo und Nürnberg hat ja Rosenheim nicht diese eine Person als Unterstützer. Ist man damit besser ausgerichtet?
Ja, definitiv. Ich meine, klar. Nürnberg hat es auffangen können, einigermaßen. Aber das, wenn du in so eine Abhängigkeit begibst, ist es immer schwierig. Deswegen die Breite, die wir jetzt hier in Rosenheim haben, im Sponsoring, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sollte man auch nicht versäumen, dass man das weiter ausbaut. Wir haben nichts dagegen, wenn einmal ein größerer kommt. Das ist ja klar. Da sind wir immer offen dafür. Aber diese Breite ist enorm wichtig und zeigt auch die Struktur und auch die Eishockey-Familie in Rosenheim. Das ist nicht bloß einer, das sind nicht bloß zwei. Das sind die Fans, das sind Sponsoren, das sind Partner, das ist der Nachwuchs, das sind Familien, da hängt ja mehr dran. Und das ist Tradition und das muss man fördern. Und deswegen ist die Breite, gerade an so einem Standort, wie wir ihn hier haben, ist enorm wichtig.
Du hast gesagt, der Weg nach oben ist noch weit. Welche Hürden sind denn jetzt die nächsten auf diesem Weg? Was gilt es jetzt anzupacken?
Gut, ich sehe das wirklich Tag für Tag. Wir müssen uns täglich verbessern in allen Bereichen oder zumindest versuchen, es zu verbessern. Das ist, ob das sportlich ist, ob das wirtschaftlich ist, ob das in der Struktur ist, in der Infrastruktur ist. Und da ist ja sehr, sehr viel passiert. Wie gesagt, als ich gekommen bin, war ich wirklich begeistert, was man aus dem Stadion gemacht hat. Das sind alles Dinge. Und da muss man täglich dran arbeiten, dass wir uns verbessern. Wie gesagt, sowohl sportlich als auch Geschäftsstelle, im Umfeld, mit dem Nachwuchs, in der Zusammenarbeit, kann man sich immer verbessern. Und wenn man hart dran arbeitet, dann wird sich der Erfolg einmal einstellen. Auch sportlich, dass man weiter oben mitspielen kann in der DEL2 und wenn dann irgendwann mal das Thema Aufstieg sportlich möglich ist, dann müssen wir bereit sein. Und das ist mein Ziel. Also ich möchte da so arbeiten, nicht, dass wir uns das vielleicht passiert wie Bietigheim. Wenn ich jetzt nach Bietigheim schaue, die sind halt vielleicht überraschend aufgestiegen damals und waren ein bisschen überfordert. Und jetzt sind sie in der Oberliga. Das müssen wir vermeiden. Also wenn wir wirklich einmal die Chance kriegen, dann müssen wir bereit sein und müssen auf die finanziellen Möglichkeiten haben, dass man in der DEL dann auch mitspielen kann und nicht nur Vorder ist.
Zu dem Bereitsein gehört wahrscheinlich auch so eine Ausgliederung in eine GmbH. Brauchst du das aus deinem?
Ja, die braucht es. Ich meine, wir haben in der DEL kein Verein, der letztendlich agiert im Bereich der ganzen Spieler und das ist einfach wichtig. Also wir brauchen eine Ausgliederung. Wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, dann ist die Ausgliederung unvermeidbar. Das heißt aber nicht, dass das irgendwelche Nachteile hat, weder für den Verein noch für die GmbH, dann für die Spielbetriebs GmbH. Man muss es einfach vernünftig aufsetzen und da sind die handelnden Personen gerade dabei, ein Konstrukt zu finden und da sollen alle profitieren.
Thomas, wie sind deine Meinung zu dieser Ausgliederungsgeschichte?
Ja, wenn man weiterkommen möchte, dann muss es sein. Es gibt ja immer wieder die perfekten Beispiele von Schalke 04 zum Beispiel. Mitglieder bestimmt, aber da geht halt jetzt nichts mehr weiter. Und ansonsten, die treten auf der Stelle, geht sogar noch mehr nach unten. Und ich glaube, das ist das beste Beispiel, dass man sagt, man muss in der GmbH ausgliedern, wenn man Ambitionen nach oben haben möchte. Und davon profitieren ja alle. Du sagst es, die Sponsoren, auch die Fans wollen natürlich vielleicht einmal wieder Spiele gegen Köln oder Düsseldorf oder sowas sehen. Ja. Deswegen ist es notwendig, aber man muss immer schauen, wie man es macht. Gibt ja oft auch die Beispiele, wo dann mit dem Stammverein, der den Nachwuchs oft hat, wo es dann Befindlichkeiten gibt oder sogar Grabenkämpfe. Und Ausgliederung ja, aber nur, wenn es gut geregelt ist, dass der Nachwuchs auch weiterhin seine Chance hat und top gefördert wird. Dann bin ich absolut dafür.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, das sehe ich genauso, Thomas, hast du vollkommen recht. Es gibt genügend Beispiele, wo man sieht, dass es eben nicht funktioniert. Und, aber ich habe wirklich keine Angst, weil wir sind so eng verbunden, auch mit dem Nachwuchs, auch die Zusammenarbeit jetzt. Ich glaube, wir werden da ein gutes Konstrukt finden. Mhm.
Ja, wir haben den Nachwuchs angesprochen. Wie wichtig ist denn der Nachwuchs für dich?
Ja, enorm wichtig. Das ist ja die Idee, die wir hier haben. Und man sieht es ja auch an den Spielern, die auch in der NHL spielen, die aus dem Rosenheimer Nachwuchs kommen oder auch dann in der DEL spielen. Also, und das über Jahre hinweg bringst du immer wieder Spieler raus. Am liebsten natürlich am Standort hier und dass die dann in der Mannschaft spielen und uns unterstützen. Aber wie gesagt, es gab genügend Beispiele. Wir haben ja damals gesprochen, 92, 93, 94, das waren ja so Jahre, wo wirklich junge Rosenheimer den Verein geprägt haben. Und ja, das ist sicherlich jetzt eine andere Zeit. Du hast mehr Ausländer in der Liga, deswegen ist es hart auch für einen Jungen, dass er seinen Weg da findet. Das ist nicht leicht, aber wir wollen und wir müssen das fördern, aus meiner Sicht.
Du hast den, jetzt mal gleich noch mal einhaken, du hast das erlebt ja mit dem Bosman-Urteil und du sagst jetzt, dass die Liga natürlich für einen jungen Rosenheimer nicht leicht ist oder für einen jungen Burschen. Jetzt gibt es diese vielen Zwei-Flaggenspielern und Doppelstaatsbürgerschaften. Das ist ja ein Schuss ins Knie für einen Nachwuchs.
Das ist eine schwierige Situation. Also ich weiß noch, als wir vor einigen Jahren darüber diskutiert haben, wo sich das angedeutet hat, dass die Regierung den Weg gehen wird mit der Einbürgerung. Ich habe das damals schon ziemlich skeptisch gesehen. Ich habe das einmal in einer Ligasitzung einmal angebracht und ja, das haben wir. Kommt nicht so schlimm und wird nicht, und wir kennen ja Selbstbeschränkung, sonst was, wenn sie, ja, aber ich bin gespannt, was kommt die nächsten Jahre. Ich habe da schon ein bisschen Bedenken. Ich meine, es wird letztendlich, der Fan, sage ich mal, der liebt Eishockey, und wenn jetzt da ein, zwei Spieler unten spielen, die vielleicht nicht in Deutschland geboren sind, wird es vielleicht für den jetzt einen großen Unterschied machen, aber für unsere Nationalmannschaft sehe ich schon in den nächsten Jahren Schwierigkeiten drauf zu kommen. Und wir haben uns einiges erarbeitet, gerade in den letzten Jahren sportlich, tolle Leistungen international erlangt. Und ich hoffe nicht, dass das zum Nachteil wird in den nächsten Jahren.
Ja, einen großen Nachteil, den der Standort Rosenheim Stand jetzt noch hat, ist natürlich die fehlende zweite Eisfläche. Wie siehst denn du dieses Problem?
Ja klar, es ist ein Problem, weil sich alles weiterentwickelt. Also nicht nur Eishockey, sondern wir haben ja an dem Standort Eiskunstläufer, wir haben Breitensport, wir haben Hobbymannschaften, dann gibt es noch verschiedene andere Abteilungen im Bereich Eissport, die entwickeln sich ja auch alle weiter, die wollen ja auch professioneller arbeiten. Und irgendwann kommst du halt zu dem Problem, dass eine Eisfläche einfach nicht mehr ausreicht, das ist ja nicht neu. Und man sieht es an vielen anderen Standorten in Deutschland, es geht nur in der Weiterentwicklung, Breitensport, Eissport mit einer zweiten Eisfläche, da kommt man nicht drum rum. Ich meine, die Situation ist ja halt auch nicht leicht. Hätte man da drüben eine freie Fläche, die man leicht bebauen könnte, dann glaube ich, wäre wahrscheinlich schon lange Eisfläche da, vermutlich. Aber das ist ja halt nicht so leicht, wo der Standort hier ist, und man muss eine Lösung finden, und ich hoffe, man findet eine Lösung. Aber wenn ich eins jetzt in den ersten Wochen gespürt habe, dann ist es dieses Commitment auch untereinander. Sprich, ob das die Stadt ist, ob das die zwei Bürgermeister sind, ob das Thema Nachwuchs, auch die Abteilungen. Ich habe das schon oft erlebt, dass es da irgendwo Grabenkämpfe gibt, was du vorher gerade angesprochen hast, auch zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft oder den handelnden Personen, den Gesellschaftern. Und das ist einfach, ich sehe das hier wirklich als Familie, das hat mich beeindruckt in den ersten vier Wochen, und deswegen bin ich sehr, sehr positiv, dass wir das gemeinsam für Rosenheim, für den Standort hinbekommen, dass wir in den nächsten Jahren eine zweite Eisfläche bekommen.
Da mag ich auch gleich nochmal eine Lanze brechen, weil die ist dringend notwendig. Man will immer, dass Kinder von der Straße wegkommen, dass sie sich sportlich betätigen. Also das ist ja nicht bloß für die Krankenkassen und für die Zukunft wichtig, sondern auch, ich sage jetzt mal, für die Sozialisierung von Jugendlichen, von Kindern. Je mehr Möglichkeiten, dass man da bietet als Stadt, desto besser läuft es und desto besser geht es auf die Straßen zu ran. Und auch die älteren Personen, die gern Eislaufen, öffentlicher Lauf ist ja mittlerweile auch ein Event. Und Rosenheim schafft sich eigentlich immer mehr Events in der Stadt, und dann sollte man auch diese Chance nicht verpassen. Und ich glaube, es ist lang nur geredet worden, seit Jahrzehnten, und jetzt muss irgendwann einmal der nächste Schritt gemacht werden, weil gerade in sozialer Hinsicht ist das dringender denn je.
Absolut, Absolut. Das ist ja auch nochmal ganz kurz ein Thema dazu, weil es kann ja nicht sein, ich erlebe es im Eiskunstlauf zum Beispiel, dass die Eltern mit ihren Kindern dann auch in den Sommermonaten, weil dann kein Eis zur Verfügung steht, dann nach Österreich rüberfahren und dahin fahren. Du sitzt nur im Auto, Energiekosten etc. Das ist ja alles, wir brauchen hier eine zweite Eisfläche.
Was wir brauchen, sind Punkte.
So schaut's aus.
Für das nächste Wochenende, beziehungsweise für die englische Woche. Die nächsten Spiele sind Mittwoch zu Gast in Kaufbeuern, Freitag in Ravensburg und am Sonntag steht das Heimspiel gegen Bad Nauheim auf dem Plan. Christoph, wir stängern die Chancen.
Ja, wie gesagt, für mich ist es, wie ich es vorher angedeutet habe, natürlich immer noch ein Prozess. Ich muss erst einmal die Mannschaften kennenlernen, die Spielstärke auch der Liga kennenlernen. Aber also wir brauchen, glaube ich, keine Angst haben, weil auch die ersten Spiele haben es gezeigt, egal welche, gegen welche Mannschaft wir gespielt haben, wir sind ebenbürtig und können ebenbürtig sein. Und deswegen kann das Ziel ja nur sein, dass man die Punkte einfahrt und dass man Siege einholt. Und dann müssten alle drei.
Marinus, 9 Punkte sind zu vergeben.
Wie viel? Also ich glaube, ich war mit 6 zufrieden. 6 sein, so der Anspruch sei auf jeden Fall auch für Rosenheim gegen die drei Mannschaften. Wenn es 9 wären, glaube ich, sagt keiner was dagegen. Ja, aber 6, 5, 6, glaube ich, wäre ich zufrieden mit.
Naja, 2 Auswärtsspiele. Auswärts läuft es im Moment auch ganz gut. Und nachdem der erste Heimsieg unter Dach und Fach ist, muss man den nächsten nachlegen, damit das Rofa-Stadion wieder eine Heimmacht wird. Alles zu diesen Spielen gibt es natürlich auf den sozialen Kanälen von OVB Media und natürlich in der Spielanalyse in den OVB Heimatzeitungen. Das war die 42. Folge von Hart gecheckt. Lieber Christoph Sandner, danke schön für dein Kommen,
danke,
dass du
euch
dabei bist. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Super, hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder, auf ein nächstes Mal und danke für alles.
Gerne wieder, das nehmen wir auf, weil ich glaube, es gibt viele Themen, die wir noch besprechen können. Auch wenn du dann Rosenheim, den Verein und die Umgebung noch mal näher kennengelernt hast, das nehmen wir auf. Also eine zweite Folge mit dir wird es auf alle Fälle in der Saison noch mal geben. Ja, und dann verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören, danke fürs Reinhören und wir sehen uns oder hören uns entweder im nächsten Podcast bei Hart gecheckt oder im Stadion. Danke und Servus, Bernhard.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Moderation und Skript Thomas Neumeier und Marinus Obermeier. Schnitt und Produktion Marco Aleksic. Alle Episoden gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe von Hart gecheckt.